Was habe ich von Gottes Wort, von seiner Offenbarung, wenn das nicht automatisch uns oder wir nicht automatisch deswegen besser sind? Lass mich das vielleicht mit einer Gegenfrage beantworten. Bist du besser in Mathe, weil du ein Mathebuch besitzt? Na, nicht, wenn das einfach nur da rumliegt, aber es gibt dir die Möglichkeit, es zu lernen. Und so wollen wir heute nicht über die Vorzüge eines Mathebuches reden, sondern über Gottes Buch, die Bibel. Und das sehen wir in Römer 2. Ich möchte, dass wir zuerst die Verse 17 bis 24 lesen. Römer 2, die Verse 17 bis 24. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht, der du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht. Wir wollen zuerst sehen, jetzt hab ich's ausgemacht, den Vorteil des Gesetzes. Ja. Paulus macht das hier nicht als einen Vorwurf an die Juden generell. Aber er, als der selber ein Jude war, redet hier die jüdische Zuhörerschaft direkt an. Und sie hatten damals das Gesetz, die Tora, schon für rund 1500 Jahre gehabt und waren stolz darauf. Wir haben Gottes Wort. Dieser Besitz war ein enormes Vorrecht, aber er basierte gar nicht auf ihrer Leistung. Es war nicht, dass sie deswegen etwas Besonderes waren. Gott hat sogar im Geben des Gesetzes das explizit gesagt, in 5. Mose 7, in den Versen 6 bis 8 steht, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Es ist nicht, dass ihr irgendwie was Besonderes gewesen wärt und deswegen das bekommen habt, sondern weil Gott euch liebt, hat er euch dieses gegeben. Und dieses war gedacht als Orientierungshilfe auf dem Weg. Im nächsten Buch, in Josua 1, sagt Gott zu Josua: Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Ich möchte das Beste für euch und ich gebe euch diese Anleitung. So sehen wir hier, das Problem ist nicht das Gesetz, sondern unsere Gesetzlosigkeit. Nachdem er all dieses gesagt hat, zu sagen, du kennst das Wort, du bist darin unterrichtet und so weiter, sagt er, der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Die Lehre an sich ist gut und richtig. Die Gebote, die wir jetzt gleich auch noch sehen, die waren gut und richtig. Das Problem war, dass sie sich nicht daran gehalten haben. Er hat ihnen gezeigt, was Wahrheit ist, worauf es ankommt. Aber es war auch, und es war sogar auch Gottes Absicht, dass sie ein Licht sein sollten. Man sagt, ne, wir sind ein Licht zu den Nationen. Das war Gottes Absicht. Jesaja 51, Vers 4. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation. Hört auf mich, denn Weisung geht von mir aus und mein Recht werde zum Licht der Völker. Meine Absicht ist, euch das kundzutun, damit ihr anderen dieses Licht, Gottes Wahrheit weitergeben könnt. Israel war aber nicht das Licht, weil sie das Gesetz zwar lobten, aber nicht danach lebten. Sie sagten, das ist wunderbar, das ist richtig, das ist gut. Aber wie hier die Beschreibung war, zu sagen, ihr sagt, ja, man soll nicht ehebrechen, aber ihr tut es selber. Ihr sagt, man soll nicht stehlen, aber ihr stehlt selber. Ihr sagt, dass die Regeln gut sind, dass das Gesetz gut ist, und das stimmt. Aber das Problem ist, ihr lebt selber nicht danach. Und darum hat Gott sie auch in Gefangenschaft gehen lassen. Und hier hatten wir dann, dieser Abschnitt hat aufgehört in Vers 24, wo dann dieses Zitat war, der Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen gelästert. Und das sehen wir auch in Hesekiel 36. Da heißt es dann, wegen ihrer Sünde kamen sie zu den Nationen, und wohin sie kamen, entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Nun, es wurde gelästert, es wurde entweiht, eigentlich weil sie jetzt unter den Nationen waren, wo sie gesagt haben, Gott hat uns dieses Land, das Land Israel, gegeben. Aber die Ursache war ihr Verhalten, weil Gott hatte ihnen gesagt, ich gebe euch dieses Land, aber ich werde euch auch züchtigen, ich werde korrigieren, wenn ihr nicht danach lebt. Und das ist genau, was das Problem war. Und wenn man sich wieder diese Regeln anschaut, die Regeln sind gut. Wer würde was dagegen sagen? Du sollst nicht stehlen. Oh, ich finde, das ist eine schlechte Regel. Ja, natürlich, das ist, die Regel ist gut. Man muss es nur danach leben. Ebenso auch bei diesen anderen hier. Das Problem war also wieder nicht das Gesetz, sondern ihr Umgang damit. Im nächsten Kapitel, in Römer 3, Vers 20, heißt es, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ihr Problem war, dass sie das Gesetz für etwas gebrauchen wollten, wofür es nicht geeignet war. Nämlich zur Rechtfertigung. Sie wollten es gebrauchen, um sich darzustellen und sagen, schau her, wie gut wir sind. Aber dazu hat Gott das gar nicht gegeben. Nicht um sich zu rechtfertigen, sondern damit wir erkennen, kommt Erkenntnis der Sünde. Kenntnis des Gesetzes macht uns nicht besser, es überführt uns. Es zeigt uns auf, wo Gott es anders haben möchte, als wir sind. Und das ist nicht gemeint als jemand, der immer auf die Finger schlägt, wo irgendetwas verkehrt ist, sondern jemand, der den Überblick hat, wohin der Weg führt. Und er sagte, ich möchte dich zu mir führen in die Herrlichkeit, und ich möchte, dass auf diesem Weg du auf gutem Wege gehst, dass du nicht auf Abwege kommst. Und deswegen gebe ich dir mein Wort, gebe ich dir diese Anleitung, wie wir es auch bei Josua gelesen hatten. Dieser Abschnitt will also Israel nicht schlecht machen, sondern lediglich aufzeigen, dass wir alle vor Gott schuldig sind. Wenn wir einmal weiterschauen, Kapitel 3, in den Versen 9 und 10, also direkt nach diesem Abschnitt, heißt es dann, was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Gott tut dieses, um aufzuzeigen, wir alle haben ein Problem. Aber da hört er nicht auf. Das haben wir jetzt wiederholt hier gesagt, aber das ist, was gerade am Anfang vom Römerbrief immer wieder gezeigt wird. Er fängt damit an. Aber es hört nicht in Römer 2 oder Römer 3 auf. Sondern er geht weiter und sagt, es gibt Hoffnung. Aber wenn ich nicht weiß, dass es ein Problem gibt, dann mache ich auch nichts dagegen. Wenn ich nicht weiß, dass ich krank bin, nehme ich keine Medizin. Und so zeigt Gott auf und sagt, dieses habe ich euch gegeben, und das, die Regeln, das Gesetz ist eigentlich gut. Aber es ist nicht dazu da, um, damit du dich gut fühlst. sondern damit sich wirklich etwas ändert, etwas bessert, damit wir auf richtigen Wege gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß, mittlerweile in der Medizin tun sie vieles, damit es auch den Kindern angenehm ist. Aber normalerweise schlucke ich nicht Medizin, weil es gut schmeckt, sondern weil ich hoffe, dass die Einnahme davon etwas, wo ich mich schlecht fühle, wo ich krank bin, dass es diese Not lindert, dass es etwas dagegen unternimmt. Und Gott sagt, ich sag dir nicht immer einfach etwas, damit du dich gut fühlst. Aber ich sage dir, was du brauchst, damit dann das, was das Problem war, die Sünde, dass wir einmal die Vergebung dafür haben, was er uns erklärt, wie das funktioniert, und dann, dass wir nicht weiter darin laufen, nicht wieder zurückfallen, sondern verändert werden. Er sagte, schaut her, ja, das Gesetz ist gut, aber du musst es richtig gebrauchen. Das ist meine erste Anweisung dahin. Und dann geht er ab Vers 25 bis 29 in einen weiteren Abschnitt über, nämlich die Beschneidung. Verse 25 bis 29. Da sagt er, denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? Und das Unbeschnittensein von Natur, das das Gesetz erfüllt, dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ich nenne das den Vorteil des Bundes. Abschnitt klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, ich versuche es ein wenig zu erklären. Paulus nimmt hier ein weiteres Merkmal des Judentums, nämlich die Beschneidung. Und er sagte, die ist an sich nicht schlecht. Sie war sogar das Bundeszeichen. 1. Mose 17, Vers 10. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, an Israel geschrieben, zwischen mir und euch und dein Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Es war von Gott selber angeordnet. Aber das beste Zeichen hilft nichts, wenn es nicht der Realität entspricht. Okay? Ja, wenn jetzt jemand hier mit irgendeinem Trikot von einem bekannten Athleten rumläuft, kann er dann auch gleich so spielen wie der? Manche wünschen sich das oder manche kommen sich so vor, als ob. Ja? Aber es funktioniert nicht, dass ich einfach nur ein Trikot überstreife und dann das kann. Genauso wenig, wie du möchtest, dass ich dich operiere, sobald ich einen Arztkittel umwerfe. Ich kann das immer noch nicht. Ja? Da hilft die äußere Umkleidung nicht. Und er sagte, das Gleiche ist hier, wenn sie nur diese äußere Handlung tun, aber es nicht die innere Realität ist, dann haben sie nichts davon. Auf der anderen Seite, Gottes Gerechtigkeit, sagt er, wird auch denen, die erstmal diesen Bund nicht hatten, wird ihnen angerechnet, wenn sie dem Herrn und seiner Gerechtigkeit vertrauen. Wir lesen ein wenig später hier im Römerbrief, Römer 8, Verse 3 und 4, wo es heißt, denn das dem Gesetz Unmögliche, es konnte dieses nicht leisten, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Okay. Ist viel, lass mich ein bisschen erklären. Das Gesetz, hatten wir eben schon gesehen, ist ja eigentlich gut. Aber es war unmöglich, dieses zu vollbringen, nicht weil das Gesetz schlecht war, sondern weil unser Fleisch, unsere sündige Natur nicht dazu in der Lage war, das zu befolgen. Stattdessen hat Gott dann die Rechtsforderung in Christus erfüllt, damit, wenn wir das annehmen und dann in seinem Geist wandeln, dass uns das zugerechnet wird. Und das ist genau, was auch in Römer 2 beschrieben wird, wo er sagte, dann wird denen, die eigentlich diesen Bund nicht hatten, die diesen Hintergrund nicht hatten, ihnen, die danach wandeln, wird die Gerechtigkeit angerechnet. Und es wird quasi gesehen, als wenn sie Teil des Bundes von Anfang an wären. Das heißt, für Gott geht es weniger um die äußeren Zeichen der Identifikation und mehr darum, dass wir uns mit seiner Botschaft identifizieren. Geht ihm weniger darum, waren die jetzt beschnitten oder nicht, sondern haben sie diese Botschaft zu Herzen genommen. Ja? Und deswegen gibt es auch im Christentum nicht wirklich ein äußeres Zeichen. Ja? Einige Religionen kannst du an gewissen Zeichen erkennen. Aber es gibt in der Schrift nicht irgendetwas spezifisch Christliches angeordnet, zu sagen, du sollst das tragen oder du sollst so aussehen als Identifikation. Weil Gottes Identifikation ist weniger, was wir tragen, sondern mehr, was wir sind. Weniger, wie wir aussehen und mehr, was Gott in unserem Herz macht, wie wir reagieren. Schau mal nach, wie viele Anweisungen findest du im Neuen Testament, was wir tragen sollen, wie wir aussehen sollen und wie viel findest du, wie wir uns verhalten sollen. Und auch das Verhalten ist gar nicht so sehr dieses Ja, dieses Nein, sondern vielmehr, dass es aus unserem Herzen fließen soll, dass wir verändert sind. Nun, fällt dann der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden weg? Weil er ja sagte, nicht der ist einer, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist. Das kann man beantworten mit einem klaren Jein. In Galater 3, Vers 28 sagt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Er sagt, vor Gott, es macht keinen Unterschied. Entweder wir sind in Christus, wir sind errettet, wir haben seine Vergebung, wir sind seine Kinder, oder wir sind es nicht. Okay? Aber gleichzeitig, deswegen habe ich diesen Vers ausgesucht, wir sehen bei den anderen ja Beispielen, dass es immer noch, dass es keinen Unterschied machen soll in unserer Beziehung zum Herrn, dass wir aber trotzdem noch unterschiedlich sind in der Gesellschaft. Ob jemand jetzt ein Sklave oder ein Freier ist, die sollen vor dem Herrn und in der Gemeinde absolut gleich sein. Der eine ist nicht wichtiger, weil er mehr Geld hat und der andere ist weniger wichtiger, weil er weniger Geld hat. Aber sie haben unterschiedliche Rollen. Das Gleiche bei Mann und Frau. Wir sind nicht identisch. Wir sind alle gleich in Christus angenommen. Und so sagt er auch, okay, bei Juden, die haben immer noch das Gesetz, sie haben Vorteile, weil sie diese schon lange haben und diese Grundlage haben. Aber vor Christus, wir müssen alle aus Gnade errettet werden. Wir sind nicht besser, weil wir das eine oder das andere sind. So drückt der Text es hier aus, als ja, da ist nicht der Jude, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist. In dem Sinne von, er ist Teilhaber an der Verheißung. Er gehört so mit dazu, unabhängig, was seine Abstammung ist. Wir kommen ab Kapitel 9 bis Kapitel 11 noch ein bisschen ausführlicher dazu. Die Relevanz für uns ist, weil du vielleicht hier sitzt und sagst, okay, damit habe ich eigentlich kein Problem. Welche Abstammung die haben, weiß ich bei meinen meisten Nachbarn und Kollegen auch nicht. Also ist mir nicht so wichtig. Gut. Die Relevanz für uns ist, Kinder sind nicht automatisch Teil der Verheißung. Oder lass es mich so formulieren. Kinder gläubiger Eltern profitieren von der biblischen Unterweisung, aber sie rutschen nicht automatisch ins Reich Gottes. Und deswegen hat er hier die Beschneidung gebraucht. Er hat gesagt, für viele war es damals so, ja, die sind beschnitten, die gehören zum Volk Gottes, also die sind automatisch unter Gottes Segen. Und die Schrift sagt uns eben klar, nee, das ist nicht so, weil es nicht nur darauf ankommt, gehöre ich zu einer Gruppe, sondern bin ich ein Kind Gottes. Und das war mit der Beschneidung nicht automatisch so. Und das ist auch genau die Problematik mit der Taufe von Kleinkindern. Und ich erwähne das an dieser Stelle, weil das der Hintergedanke war, warum überhaupt es angefangen wurde, Kleinkinder zu taufen. Wenn du ganz traditionell bist, wann wurde in der Regel getauft? Mittlerweile sind sie da ziemlich flexibel. Ursprünglich am 8. Tag, weil es die Beschneidung ersetzen soll. Okay? Das war der Gedanke dahinter. Die sind jetzt ja in diesem Segensbereich, sie gehören jetzt dazu. Und der Gedanke war, naja, das sind jetzt kindergläubige Eltern, die sollen auch dazu gehören, also taufen wir sie. Okay? Aber das war gar nicht Gottes Absicht. Genau wie die Beschneidung nicht retten kann, so kann auch eine Taufe nicht retten, sondern sie soll einfach ein Zeugnis sein, ich glaube an Christus. Deswegen werden auch nicht die Eltern getauft, sondern das Kind getauft. Aber das wird verdreht, wenn ein Kleinkind getauft wird, weil das Kleinkind, das hat nicht erkannt, mit 8 Tagen, ich bin ein Sünder und ich brauche Christus, um errettet zu werden. Ich weiß, es gibt so ein paar Wunderkinder, vermutlich ist deins eins davon, aber das mit acht Tagen beim besten Willen, das hat kein Kind erkannt. Okay? Aber die Aussage ist ja gerade, ich habe erkannt, Christus ist für meine Sünde gestorben, begraben, auferstanden und ich will mich damit identifizieren. Ich glaube dieses. Das ist jetzt nicht einfach nur etwas Äußeres, sondern das ist etwas, was ich angenommen habe. Das ist, was mich verändert hat und das symbolisiere ich dann mit einer Taufe. Okay? Und wir haben von den älteren Kindern einige, die hier sind. Okay? Möchte euch das auch nochmal explizit sagen. Genau dieses hier. Ja, du sitzt im Gottesdienst und viele von euch schreiben mit, finde ich super. Aber das macht dich nicht zu einem Kind Gottes und deswegen bist du nicht errettet. Es ist deine Entscheidung, nicht die Entscheidung deiner Eltern, nicht die Entscheidung deiner Freunde. Hast du das angenommen? Okay. Zu sagen, ich habe schon seit 10 Jahren sitze ich im Gottesdienst, ist genau dieser Abschnitt. Das ist gut. Du hast viel von dem, was Gott möchte, mitbekommen. Aber das macht dich nicht zu einem Kind Gottes. Es ist genauso wie wenn dein Freund zu euch regelmäßig zu Besuch kommt und mitesst. Ist er deswegen Teil der Familie? Manchmal so, halt, ne? Aber nicht wirklich. Wenn es wirklich darauf ankommt, nein, sie sind nur Besucher. Sei nicht nur ein Besucher in Gottes Familie. Lass mich auch noch etwas sagen zu den Eltern. Vielleicht sagst du, meine Kinder sind vielleicht schon etwas größer und die wollen nichts damit zu tun haben. Habe ich etwas falsch gemacht? Wir alle haben was falsch gemacht, okay? Aber wenn du was hinterlegt hast vom Wort Gottes. Vielleicht bist du auch erst selber später zum Glauben gekommen und die Kinder waren schon größer. Ja? Gott kann dieses Wort gebrauchen, um auch im Nachhinein in ihn zu wirken. Wir dürfen einfach weiter beten, wir dürfen zuversichtlich sein. Das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll. Aber es würde auch nichts helfen, irgendeine Symbolik zu machen, irgendeine Handlung zu machen, sondern wir vertrauen darauf, dass Gottes Wort in ihren Herzen wirkt. Das ist, was er auch hier haben wollte. So ist es. Kommt darauf an, wer es innerlich ist. Und das sagt der Geist, nicht der Buchstabe. Nicht einfach nur zitieren zu können, sondern Gottes Wirken in uns. Und dann ist das Lob nicht von Menschen, wie es hier am Schluss heißt, sondern von Gott. Nicht die Leute sagen, super, du gehörst dazu, sondern Gott sagt, ich sehe eine Veränderung in deinem Herzen. Und das ist, was mir wichtig ist. Dann bist du mein Kind. Wir nehmen noch die ersten paar Verse aus Kapitel 3 mit dazu, weil er über diese Thematik dort weiter redet und die Kapitelabschnitte, die waren nicht ursprünglich inspiriert, die waren da nicht drin. Und Paulus fasst das hier zusammen und sagt, was ist nun, Kapitel 3, Vers 1, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf gar keinen Fall. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davonträgst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise, auf gar keinen Fall. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überreich geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige behaupten, dass wir sprechen, lass uns das Böse tun, damit das Gute komme? Deren Gericht ist gerecht. Also noch einmal, drittens, der Vorteil des Bundes. Der Offenbar. Nee, das ist zurückgekommen hier. Genau. Da passt was nicht. Doch. Okay. Der Vorteil der Offenbarung. Paulus stellt hier direkt die Frage: Was ist der Vorteil, wenn das Gesetz nicht rettet? Und er gibt selber die Antwort und sagt, viel in jeder Hinsicht. Denn sie haben Offenbarung von Gott bekommen. Nur weil sie sich nicht daran halten, heißt nicht, dass die Verheißungen nicht gut waren. Im Gegenteil, darin wurde auch Gottes Vorhersage erfüllt. Denn dieses Zitat in Vers 4, damit du gerechtfertigt werdest, ist ein Zitat aus Psalm 51. Okay. Deswegen hier, das Problem liegt nicht bei Gottes Offenbarung, sondern dass sich die Menschen selber eine Alternative schaffen, dass sie das selber nicht glauben. Okay. Wird dann hier ein anderer Einwand erwähnt? Wenn unsere Ungerechtigkeit Gott bestätigt, ist das erfüllt, was Gott vorhergesagt hat? Ja, warum ist er dann zornig auf uns? Oder so formuliert, fördern wir nicht eigentlich durch unsere Bosheit Gottes Ehre? Und Paulus betont hier sehr ausdrücklich und sagt, niemals. Und er drückt es so stark aus, wie er kann. Ja, und sagt dann, wer so seine Sünde rechtfertigt, dessen Gericht ist gerecht. Warte mal, irgendwas passt hier nicht. Ja, genau. Okay. Selbst wenn Gott unser Böses zum Guten gebraucht, macht es das Böse nicht gut. Okay. Nur, dass Gott etwas ändern kann, heißt nicht, dass das, was wir getan haben, richtig war. Und das Paradebeispiel ist bei Josef in 1. Mose 50, wo seine Brüder ihn nach Ägypten verkauft hatten. Und wo er sagt, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Okay. War es richtig, dass seine Brüder ihn nach Ägypten verkauft haben? Nein. Hat Gott das gebraucht? Ja. Also haben die Brüder Gottes Willen getan? Nein. Es war nicht sein Willen. Er hätte das auch auf andere Art und Weise bewerkstelligen können. Okay? Wir können nicht, nur weil Gott etwas gebraucht und in seiner Weisheit und in seiner Allmacht etwas zum Guten wendet, heißt nicht, dass es richtig war. Okay? Wir sind für unsere Entscheidung verantwortlich und können nicht Gott die Schuld geben. Wie dann so gerne getan wird, Gott, warum hast du? Und selbst wenn Gott unser Versagen vorhersagt, ist er nicht die Ursache des Bösen. Warum kann er das vorhersagen? Weil er allwissend ist. Okay. Aber das macht ihn nicht zu der Ursache dessen, sondern er hat es nur angekündigt, was er weiß, dass wir tun werden. Okay? Ich habe ein Beispiel gelesen, das ist für mich einfach einprägsam. Okay? Sagen wir, du hast deinem Kind eine Anweisung gegeben, es darf von dem Kuchen, der da schon bereitsteht, nicht essen, weil die Gäste sind noch nicht da. Okay? Es steht da und du stehst draußen und siehst, wie das Kind in der Küche ist, in dem Zimmer ist. Du kannst durch die Glastür hindurch sehen und das Kind schaut sich um, guckt, ob jemand guckt, ja, und siehst, wie der Finger so langsam Richtung Kuchen geht. Und sagen wir, du tust nichts. Finger geht rein und geht in den Mund. Bist du schuldig daran, dass das Kind gegessen hat? Hättest du es unterbinden können? Tür aufmachen, schreien, stopp. Hättest du tun können? Trotzdem bist du nicht verantwortlich dafür. Gott hat genug Warnung gegeben. Aber manchmal möchte er auch, dass wir sehen, wer wir in seinen Augen wirklich sind und wie wir uns schuldig gemacht haben, und greift nicht immer im Vorhinein ein. Okay. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott gab uns sein Wort nicht, um uns festzulegen, das musst du jetzt tun, sondern um uns zu warnen. Jeremia 18 erklärt das ganz wunderbar. Da sagt Gott, einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es ausreißen, niederbrechen und zugrunde richten zu wollen. Kehrt aber jenes Volk, über das ich das geredet habe, von seiner Bosheit um, lasse ich mich des Unheils gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und das andere ist genau andersherum. Okay? Nur weil Gott das gesagt hat, war es nicht, das ist in Stein gemeißelt und das muss jetzt so sein. Sondern er sagt, ich habe das absichtlich gesagt, damit sie erkennen, das wäre die Konsequenz, wenn ich so weitermache. Ich sollte mir das überlegen und einen anderen Weg gehen. Sein Ziel ist nicht, uns zu verurteilen. Und selbst wenn er Sachen offenbart, das ist nicht, um uns festzulegen, sondern um an uns zu wirken, um uns zur Umkehr zu bewegen. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Darum hat er sich und immer wieder offenbart. Deswegen haben wir eine fortlaufende Offenbarung. Deswegen haben wir diese ganzen Bücher der Bibel. Und das Problem ist, dass die Menschen seine Offenbarung ablehnen und sich selber eine Alternative schaffen. Dass statt dem, was Gott gesagt hat, zu vertrauen, statt danach zu leben, statt zuzugeben, ja, ich habe mich schuldig gemacht und ich muss Buße tun, ich muss umkehren, ich muss seine Vergebung annehmen, versuchen sie ihren eigenen Weg zu gehen. Und sie erfinden Rituale, um sich selber Gott zu nähern. Religion wird dann zum Problem, wenn es nicht unsere Reaktion auf Gottes Offenbarung ist, sondern der menschliche Versuch, durch eigene Leistungen vor Gott zu bestehen. So fasst es hier für sie zusammen und sagte, welchen Vorteil, welchen Nutzen hat die Beschneidung, welchen Vorteil die Aussprüche Gottes? Er sagt ganz viel. Weil Gott hat sich offenbart. Ihr könnt diesen Gott, der real existiert, der uns liebt, der die Ewigkeit geschaffen hat und der uns für Gemeinschaft mit sich geschaffen hat. Er möchte sich offenbaren. Er möchte diese Gemeinschaft mit uns haben. Aber wir müssen es so annehmen, wie er es uns gegeben hat. Und nicht einfach sagen, ja, ich tue genug davon, das müsste ja vor Gott reichen. Das ist nicht, was er gesagt hat. Ja? Mit anderen Worten, Gottes Offenbarung zu haben, ist gut, aber nur nützlich, wenn wir auch danach leben. Gott hat sie uns gegeben. Er sagte, es ist vorteilhaft, seine Anleitungen sind gut, aber sie bringen nur was, wenn wir auch danach leben. Damit du und ich unsere Bibel heutzutage in der Hand haben, haben andere Leute ihr Leben dafür gegeben. Die Frage ist, was machen wir damit? Sagen wir nur, das ist ein gutes Buch? Es ist nett? Oder sagen wir, Gott, das ist deine Offenbarung und ich will mich danach richten? Das heißt, zuerst deine erste Anforderung an uns ist, dass ich deine Vergebung in Anspruch nehme, dass ich verstehe, Christus ist für mich gestorben und nur durch Glauben an Christus kann ich errettet werden. Aber dann auch danach zu leben, das, was er an Anweisungen gibt, nicht damit ich besser oder gerechter werde, aber damit ich die falschen Wege und die Konsequenzen der falschen Wege vermeiden kann. Und sagt, es ist gut, dieses zu haben. Es ist, was Gott uns mitgeben wollte, damit wir in dieser Welt so leben können und ihm gefallen können. Aber ihm geht es weniger darum, wie viel prozentual ich davon einhalte. Und ihm geht es darum, dass wir ihm vertrauen. Und dass, wenn wir merken, na, da habe ich wieder mir meine eigene Sache gemacht, dass ich sage, Herr, das war wieder verkehrt. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Vergib mir, ich kehre um zu dir. Ich will deinem Weg vertrauen. Er ist gut, ich habe das erkannt. Dass wir Gottes Wort nicht nur in unseren Reden hochhalten, sondern in unserem Leben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wie es bei den Juden damals der Fall war, und sagte, die Vorteile sind groß. Wir dürfen Gott kennenlernen. Wir dürfen wissen, wie du bist. Wir dürfen wissen, was du mit uns vorhast. Wir dürfen wissen, wie wir gut in dieser Welt leben können. Aber wir müssen auch danach leben. Und Herr, wir danken dir, dass die Gerechtigkeit nicht darin besteht, dass wir möglichst viel davon einhalten, sondern dass sie uns zugerechnet wird durch Christi Gerechtigkeit für uns. Dass wir, die wir nicht ursprünglich im Bund waren, die wir nicht beschnitten waren, dass wir teilhaben können, nicht aus unserer Gerechtigkeit, sondern aus Christi Gerechtigkeit. Und ich bete, wenn jemand hier ist und dieses noch nicht hat, vielleicht, wie wir zwischendurch erwähnt haben, einer der Jugendlichen hier, die so viel von diesen Geschichten kennen. Aber wenn sie dich nicht als ihren Heiland angenommen haben, Herr, ich bete, dass du ihnen zeigst, es ist ihre Entscheidung und die kann ihnen niemand abnehmen. Und Herr, ich bete für die, die wir dich kennen, dass wir dir nicht nur vertrauen für die Errettung und für den Gottesdienst, sondern fürs tägliche Leben. Dass du uns leitest und dass wir uns anleiten lassen von deinem Wort. Denn es ist nützlich, wenn wir es befolgen. So hilf du uns, auch zu sehen, wie wir das in unserer persönlichen Lebenssituation anwenden. Und wir danken dir, dass du uns, wie wir in 2. Petrus 1 am Anfang gelesen haben, uns alles gegeben hast, was zum Leben und zur Gottseligkeit notwendig ist. Und leite und führe du uns durch dein Wort. So bitten wir in Jesu Namen.